Heute lesen wir einmal 2. Thessalonicher Kapitel 3. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Noch etwas möchte ich euch ans Herz legen, liebe Brüder und Schwestern. Betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dankwort gegenüber angenommen wird, wie schon bei euch. Bittet Gott auch darum, er möge uns vor den Angriffen niederträchtiger und boshafter Menschen schützen, denn nicht jeder will an den Herrn glauben. Der Herr aber ist treu, er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Im Vertrauen auf den Herrn sind wir zuversichtlich, dass er euch jetzt und in Zukunft eine Veranweisung hat. Wir beten zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Den Rest wird. Die ersten Verse erstmal. Da ist der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, alles erfahrene und treue Christen, und die sagen zu den Neugläubigen: Betet für uns. Warum? Weil nicht die Erfahrenen für die Jungen
beten. Naja, weil gerade die im Amt stehen, wo sie vielleicht auch andere aufpassen sollen, werden oft zuerst angegriffen. Deswegen müssen wir da auch für.
Wenn man das beistellt, ist das genau wie eine klare Wasser.
Ja.
Ich denke, dass warum der sagt, dass die Neugläubigen sollen beten, weil die Neugläubigen, die sind wie die neu geborenen Kinder. Und das Gebet wird schneller erfüllt oder wird gehört.
Du bist wirklich auf der richtigen Spur, weil beim Beten gibt es keinen Unterschied, ob jemand schon viel Erfahrung hat oder wirklich neu. Eltern verstehen das vielleicht am leichtesten. Die hören ja auch nicht nur auf das älteste Kind oder auf die Älteren und sagen dann nicht, ja, du bist noch zu klein, egal was du sagst, das hat keine Bedeutung. Das ist wichtig, weil unser Beten hat eine Wirkung, auch wenn wir noch jung sind im Glauben. Und die Erfahrung von Paulus zeigt sich gerade darin, dass er sie ermutigt, richtig, ich sage es mal so, richtig zu beten. Ich habe heute früh einen Witzspruch gehört von einem Pastor, aber mit einem ganz ernsten Lied. Er hat gesagt, ich, mich, meiner, mir, segne Herr diese vier. Das heißt, bei vielen Menschen dreht sich ihr Beten immer nur um sie selbst. Herr, mach bitte, Herr, ich brauche, bitte segne mich. Aber hier sagt der Apostel, betet bitte für uns, dass sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank von, gegen Gott angenommen. Und das entspricht dem Beten beim Vater unser. Jesus lehrt seine Jünger, also Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Unser Beten, wenn es wirksam ist, richtet sich auf Gott, auf seine Interessen. Und das lehrt der Apostel diese jungen Gläubigen. Er sagt nicht, betet mal dafür, dass wir immer genügend Spenden kriegen, sondern dass unser Dienst funktioniert. Und bittet auch darum, dass Gott uns vor den Angriffen von bösen Menschen beschützt. Das ist kein egoistisches Gebet. Das ist wirklich die notwendige Unterstützung, die wir uns gegenseitig geben müssen. Es gibt böse Menschen. Und wenn jemand Jesus nachfolgt, dann muss er damit rechnen, dass er auch von bösen Menschen angegriffen wird. An anderer Stelle werden wir ermutigt, wundert euch nicht, wenn Menschen schlecht über euch reden. Das haben sie schon überlegt. Propheten im Alten Testament gemacht, dasselbe gegen den Herrn Jesus geredet. Und so ist es auch normal gegen Leute. Und da finde ich eine wichtige Sache, wie das hier heißt, betet für uns. Und der Herr wird euch Kraft geben und euch bewahren. Wenn wir für andere beten, werden wir selber stärker. Und deswegen ist das so ein wichtiger Rat, gerade für junge Gläubige. Wie kommt das? Wodurch wird jemand stärker, der für andere betet?
Naja, weil er das Gute ausspricht und das, was Gott möchte. Also er lebt nach Gottes Wort. Und dadurch erntet er ja auch Segen.
Wenn wir für andere beten, lernen wir und leben wir in dem, was Gott will. Und das macht uns selber widerstandsfähig. Viele Leute sind entweder ärgerlich, wenn sie angegriffen werden, oder entmutigt. Aber wenn wir das ernst nehmen, dass jeder, der mit Jesus Christus unterwegs ist, von bösen Menschen angegriffen werden kann, und wenn wir lernen, dem im Gebet zu widerstehen, dann erschüttert uns das Böse nicht, weil unser Herz auf das Gute gerichtet ist. Eben zum Beispiel auf die Treue Gottes. Und dann ist eine besondere Ermutigung im Vers 5, woher die Bitte betet für uns. Und hier, wir beten, in Klammern, sowieso zum Herrn, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt, dass ihr im Glauben an Jesus Christus fest bleibt. Und was sagt uns das? Wir sind auch, gerade wenn wir noch jung im Glauben sind, angewiesen, dass andere für uns beten. Woran kann man das merken? Ich erinnere mich gut an diese ersten Jahre im Glauben. Ich habe immer die Gemeinschaft mit erfahrenen Gläubigen gesucht. Und ganz oft, wenn wir uns normal unterhalten haben, haben sie mir einen Tipp gegeben auf eine Frage, die ich ganz im Geheimen hatte. Oder ich war traurig oder verzweifelt, weil ich einfach nicht den nächsten Schritt wusste. Und dann spricht der Bruder oder die Schwester genau das an, womit ich mich heimlich gefühlt habe. Und das ist immer ein Zeichen, dass derjenige für uns betet, das andere für uns. Weil Gott kennt uns. Und er offenbart es seinen Knechten, seine Mitarbeiter. Wir wissen das auch nicht. Aber wenn wir selber vor Gott leben, dann wird das Reden unseres Mundes zur Hilfe oder zur Korrektur für unsere Geschwister. Und so soll unser Reden voll von der Gnade Gottes sein. Aber die Gnade Gottes ist nicht nur nett. Die ist manchmal ganz schön scharf. Das lesen wir gerade in den nächsten Vers. Liebe Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, meidet den Umgang mit allen in der Gemeinde, die ihre Arbeit vernachlässigen und nicht so leben, wie wir es euch gelehrt und aufgetragen haben. Ihr wisst ja selbst, dass ihr auch darin unserem Beispiel folgen sollt. Denn wir haben uns nicht vor der Arbeit gedrückt, als wir bei euch waren, oder haben wir jemals auf Kosten anderer gelebt. Im Gegenteil, Tag und Nacht haben wir gearbeitet und uns abgemüht, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Wir hätten zwar von euch Unterstützung verlangen können, doch wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr folgen sollt. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen, nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Sie alle fordern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen und für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch nachdrücklich auf, meidet den Umgang mit allen, die unordentlich sind. Das, was wir hier hören, ist kein Spaß. Warum ist das so wichtig, dass wir fleißig arbeiten sollen?
Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn ich nachlässig arbeite, dann schläft mein Geist ein. Und dann bin ich nicht wach für das, was mir Gott als Botschaft immer wieder sagen möchte.
Warum noch?
Ich sage jetzt, wenn es ums nachlässige Arbeiten geht, also wenn nachlässig arbeitet, ist ein Freund des Verderbens.
Stimmt. Das heißt, in den Sprüchen, auch wer seine Hände lässig regt, also nur so ein bisschen was macht, ist ein Bruder des Verderbers. Sprich, also Vers 9, oder ganz kurz zusammengefasst, wer faul ist, tut die Werke des Teufels. Die Gemeinde war von Anfang an im Ort, an dem sich Menschen sammeln, die mühselig und beladen sind. Auch Kranke, auch Arme, auch belastete Menschen hat Jesus ganz besonders eingeladen. Es war von Anfang an ein Problem in der Gemeinde, schon in Jerusalem, dass es Menschen gab, die versorgt werden mussten. Witwen, Menschen, die eben nicht selber arbeiten konnten. Und überall, wo es soziale Schwierigkeiten gibt, gibt es auch Menschen, die das versuchen zu benutzen. Und deswegen ist die Gemeinde in besonderer Weise herausgefordert, solchen Schwierigkeiten und Nöten in der richtigen Weise zu begegnen. Und der nächste Vers, den ich noch nicht gelesen habe, der fällt mir wieder. Liebe Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Jesus warnt einmal seine Jünger, das bezieht sich dort konkret auf die Heuchelei, aber das lässt sich auf viele andere Probleme auch ausweiten. Das heißt, achtet drauf, ein wenig Sauerteig verändert die gesamte Masse. Und deswegen müssen wir uns vor bestimmten Verhaltensweisen wirklich hüten, weil, wenn wir das zulassen, die Gefahr besteht, dass das immer weiter um sich greift. Ich habe das vor Jahren einmal in einer anderen Gemeinde gesehen, in Schwesen. Da ist eine Arbeit in der Suchtkranke angefangen. Der damalige Pastor hat mich gebeten, weil wir hier schon jahrelang Erfahrung gesammelt haben, dass ich diese Arbeit dort begleite. Ich habe das ungefähr 2 Jahre gemacht. Die Arbeit ist gut gewachsen. Und dann hat ein Ehepaar, wo beide früher Alkoholkrank waren, weil beide frei geworden sind und eigentlich beide Verantwortung übernehmen sollen, sich getrennt. Und der Mann hat sich einfach eine andere Frau genommen. Und der Pastor hat ihn in diese Verantwortung gelassen. Das war nicht der Pastor, das war der Leiter für diese Gruppe. Dann habe ich den Pastor gewarnt und gesagt, wenn du das so lässt, gibst du ein Beispiel, was sich so verbreiten wird. Und noch ein Jahr später war alles durcheinander. Jeder hat mit jedem Beziehung gemacht. Und diese Arbeit hat sich bis heute nicht mehr davon erholt. Und ähnlich ist es mit Heuchelei oder mit bösen Reden über andere. Und hier eben mit einem unordentlichen Lebenswandel. Wir werden immer auf Menschen treffen, die so leben. Und es wird auch immer wieder sowas in Gemeinden auftreten. Aber man macht uns verantwortlich, dass sich das nicht ausbreiten. Und deswegen heißt es ganz deutlich, streng, dass wir mit diesen Leuten keinen Umgang haben sollen. Das ist ganz klar. Das sind Regeln, die gelten in der Gemeinde. Die gelten nicht draußen. Draußen ist das egal. Einer schlägt seine Frau, geht mich das an. Abends trinken die Männer miteinander. Und lachen vielleicht nicht. Aber in der Gemeinde. Oder welche anderen Probleme eben auftreten. Wenn wir ermahnt werden, erstens, nehmt euch ein Beispiel an uns, das sagt der Apostel. Das heißt, also, wir müssen uns zuerst an den Guten wenden. Weil natürlich, üblicherweise heißt es, naja, der andere ist ja noch schlimmer als ich. Ist egal, wenn ich rauche, ist ja bloß eine Schachtel. Die Leute, die brauchen 3 Schachteln am Tag. Ist ja egal, wenn ich trinke. Andere sind jeden Tag betrunken. Ist ja egal, wenn ich mal was wegnehme. Andere klauen ja noch viel mehr. Wir werden auf tausende Menschen treffen, die so denken. Aber in der Gemeinde passt es nicht. Wir müssen uns an denen orientieren, die in Gottes Wegen laufen. Erste Schritt, zweite Schritt. Wir müssen uns von denen weghalten, die diesen negativen Weg. Reicht doch, wenn ich einmal im Monat zum Gottesdienst komme. Manche kommen bloß einmal im Vierteljahr. Und das passt nicht. Und drittens, wir müssen selber darauf achten, dass wir nicht müde werden. Das finde ich manchmal schwierig. Und deswegen finde ich alle Menschen, also alle Gläubigen, besonderer Ehre wert, die treu sind. Jeden Gottesdienst, die das Gebetsabende nicht versäumen. Weil es kommen immer Situationen, wo wir nicht können. Dann sind wir angewiesen auf diejenigen, die Treue haben. Und wir selbst sollen solche Leute sein. Die Treue üben. Und dann heißt es ab Vers 14, sollte sich jemand unter euch weigern, den Anweisungen diesem Brief zu folgen, dann sprecht dies deutlich an, und zieht euch von dem zurück, damit er für ihr sein Verhalten schämt. Behandelt solche Menschen dabei nicht als eure Feinde, sondern ermahnt sie als Brüder und Schwestern. Unser Herr, von dem aller Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit seinen Frieden, was auch immer geschieht, er sei mit euch. Ich freue mich über die Weisheit dieses Mannes. Er findet ganz klare Worte, ohne aber diese Betroffenen zu verdammen. Und ich denke, für die meisten von uns ist das ein langer Weg, bis wir so miteinander umgehen können. Dass wir ganz deutlich sagen können, was falsches Verhalten ist. Und das trotzdem nicht feindselig macht, sondern liebevoll. Und der Punkt, an dem man merken kann, dass man dabei in der richtigen Haltung ist, ist, dass wir dabei immer nicht in Frieden bleiben. Es wird Momente geben, dass wir Fehlentwicklungen in der Gemeinde, vielleicht sogar in der Familie, ganz klar benennen. Und das ist möglich, dass man gleichzeitig innerlich total im Frieden Gottes. wünsche sehr, dass wir alle das lernen. Welche Schritte dahin? Machen wir das einfach nochmal zusammen.
Uns an das Gute orientieren.
Erstens uns am Guten orientieren.
Den Umgang mit den Unordentlichen meiden.
Genau. Mit denen, die sich falsch verhalten, nicht zusammen zu
machen. Und nicht müde werden.
Drittens, dein Gutes tun, nicht müde werden. Irgendwie? Das war das Erste.
Beten vor andere Leute?
Genau, das ist der Erste.
Wenn freundlich zurechtweisen, also oder ermahnen und nicht im Zorn oder als Feindes.
Ein Zorn kann passieren, aber nicht in Feindschaft. Zorn, es gibt manche Dinge, die kann man nur im Zorn behandeln. Der Ding hat gesagt, nicht zornig sein. Und ich sage, es gibt manche Dinge, die kann man nur zornig korrigieren, aber nicht in Feindschaft. Verstehst du den Unterschied nicht? Zorn gibt es in zwei Richtungen. Es gibt im Zorn über schlimmes Verhalten, da kann man nicht nett mit umgehen.
Ach, warst du so wütend, hast du den Fernseher einfach durchs Fenster geschmissen? Das ist aber schlecht.
Manchmal ist es sogar gut, vielleicht für manche. War vielleicht ein blödes Beispiel.
Irgendwas zu essen.
Aber wenn jemand irgendwas zerstört, weil er selber ein unbeherrschter Mensch ist, dann kann ich nicht sagen, das hast du aber falsch gemacht. Sondern da muss ich ihn wirklich konfrontieren. Hast du den anderen gequält? Wir lachen vielleicht. Wir hatten vor 2 Jahren einen Jungen. Der hat einfach versucht, einen anderen zu ertränken. Der war klein und schwächer und fand das witzig. Da gehe ich nicht hin, das darf aber nicht machen. Sondern den habe ich wirklich zwischen die Knie geklemmt und einmal richtig verhauen. Dann wirklich ernst mit ihm geredet, dass er das nie wieder macht. Aber das Ziel ist, ihn zu gewinnen. Das Ziel ist, diese Bosheit aus ihm rauszunehmen. Das Ziel ist, sein Herz so zu verändern, dass er nie wieder, weder aus Übermut, noch aus Frustration, noch aus sonst irgendeiner anderen Reaktion heraus, das Leben eines anderen zerstört. Und solche Fragen gibt es nicht nur bei Kindern. Es gibt zerstörerisches Verhalten auch in der Gemeinde. Und das muss man notfalls ernsthaft stoppen. Aber um den Menschen zu gewinnen. Nicht als Feind, sondern als Bruder. Weil er nicht so wichtig ist. Guck mal, es gibt tausende Menschen, die verhalten sich so. Wir können nicht jeden Schlüssel und sagen, wie kannst du so nicht. Aber in unserer Familie, aber in der Gemeinde, haben wir die Verantwortung, solches Verhalten zu stoppen. Und das im Frieden Gottes. Amen. Amen.